Ja, schön bei euch zu sein. Ihr habt es so richtig schön hier. Ich bin hier so reingefahren, habe gedacht, wow, da kann man leben, da kann man wohnen. Komme ja aus der Kessellage von Stuttgart. Da guckt man auch ein bisschen hoch die Berge, aber das ist doch relativ voll. Und meine Frau und ich, wir lieben die Berge. Und wir waren letztes Jahr in Südtirol und ich habe euch auch ein Foto mitgebracht. Ja, man sieht ein bisschen was, das sind die Berge. Und wir haben dann eine Ferienwohnung gehabt. Man saß so auf der Terrasse. Es war so Wetter wie heute und du konntest so richtig die Sonne genießen bei einer Tasse Kaffee. Und hinter mir lag eine ganz anstrengende Zeit. Und ich saß da auf dieser Terrasse und hatte vor mir ein paar Dinge liegen zum Schreiben und habe mir überlegt, was würden Menschen denn sagen über mich, wenn ich mal sterben würde? Passt ja zum Ambiente irgendwie, über seine Beerdigung nachzudenken. Aber es war so, dass ich ein paar Wochen vorher von einer Party nach Hause gefahren bin, also nicht so spät, aber ich war irgendwie so fertig, irgendwie alles war so verkrampft, ich konnte mich kaum konzentrieren. Ich war dann froh, dass jemand anders mich mitgenommen hat. Ich habe gemerkt, irgendwas muss ich ändern in meinem Leben. Irgendwas muss passieren. Und das ist das Thema von heute, von unserer Predigt. Wie kommt Gutes in unser Leben? Und die Bibel spricht manchmal von Himmel auf Erden. Wie kommt ein Stück vom Himmel auf diese Erde? Wie kommt ein Stück vom guten Gottes in unser Leben? Und dann habe ich mich hingesetzt. Ich bin Ingenieur in meinem ersten Studium und ich brauche immer so Grafiken und Bilder und habe überlegt, was sind denn so die Felder meines Lebens? Und ich habe euch meine Grafik mitgebracht, die habe ich ein bisschen hübscher gemacht. Wir haben so verschiedene Lebensfelder im Leben. Das eine ist so unser Lebensfeld, was tun wir alles? Ja, da gehört der Job dazu oder euer Ehrenamt. Für manche gehört das Haushalt, für uns Schwaben gehört die Kehrwoche dazu. Verpflichtungen, Finanzen, all die möglichen Dinge, die wir alle so tun im Leben. Und das ist ja ein ganz großer Bereich auch in unserem Leben. Das ist so das erste Lebensfeld. Und dann haben wir das Lebensfeld unserer Beziehungen. Ja, da gibt es die Beziehungen, wie unsere Familie, unser Ehepartner vielleicht, unsere Freunde, unsere Verwandten. All das in den Beziehungen, in denen wir leben. Das ist so der nächste Bereich unseres Lebens. Und dann gibt es noch den Bereich des Seins. Das ist meine Persönlichkeit. Ich mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit, mit meiner Spiritualität, mit meinem Glauben. Und das macht irgendwie jedem von uns das Leben aus. Unser Leben hat irgendwie so verschiedene Kreise. Das wirkt natürlich alles irgendwie ineinander. Wir differenzieren das vielleicht nicht ganz so schön wie in so einem Schaubild. Aber unser Leben wird so viel geprägt von verschiedenen Dingen. Und ich möchte euch mit euch hineinnehmen, wie kann so ein Leben wirklich positiv gelingen? Wie kommt Gutes in diese Lebensbereiche, in unsere Lebensbereiche, wo wir drin sind? Wie kann da Gutes hineinkommen? Und wenn wir jetzt nochmal kurz zurückspringen, weil das war auf der Folie davor, die habe ich irgendwie in der falschen Reihenfolge vielleicht. Ich habe einen Vers gelesen und der hat mich irgendwie sehr bewegt. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Manchmal ist es gut, über sein Leben nachzudenken und ich will euch heute Morgen dazu einladen, über euer Leben nachzudenken und mal von hinten zu gucken. Zu sagen, hey, unser Leben hat eine gewisse Zeitspanne, aber es ist sinnvoll, mal mitten im Leben anzuhalten und zu sagen, guck mal an, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Und mach mir bewusst, dass es nur ein kurzes Leben ist. Lass mich zur Besinnung kommen. Lass mich darüber nachdenken. Lass mich Gutes darüber denken. Und dazu möchte ich euch gerne einladen. Weil was passiert, wenn wir das nicht tun? Vielleicht stehen wir irgendwann am Ende unseres Lebens und sagen, oh, hätte ich doch nur. Dann sitzen wir irgendwo und können uns kaum noch bewegen und dann sagen wir, hätte ich doch nur mehr gelesen, hätte ich mehr gelebt, hätte ich mehr gelernt, hätte ich mehr geliebt, wäre ich mehr gereist, hätte ich mich getraut, diesen Job mal zu wechseln, hätte ich mehr Zeit mit meiner Frau oder mit meinen Freunden verbracht, hätte ich gesünder gelebt, wäre ich mutiger gewesen, hätte ein paar Konflikte ausgetragen, hätte ich mir meine Zeit besser eingeteilt, mein Geld anders ausgegeben. All das sind ja Fragen, die kommen auf uns im Leben zu. Vielleicht sind wir so mittendrin und euch geht das so wie mir im letzten Jahr. Ich war so im Stress, ich habe diese Fragen alle verdrängt, habe gedacht, du musst nur immer alles hintereinander hinkriegen. Aber unser Leben hat die Qualität, dass wir sie gestalten können und dass Gutes in unser Leben passieren kann und soll und hoffentlich auch schon kommt. Und Wenn man von hinten denkt, sein Leben, gibt es eine ganz interessante Studie oder ein ganz interessantes Buch von Bonnie Ware. Sie ist australische Krankenschwester. Und sie war auf einer Palliativstation und sie hat Menschen in den letzten 12 Monate und 12 Wochen ihres Lebens begleitet und Gespräche geführt und hat gefragt, hey, was sind denn die Dinge, die Menschen am meisten bereuen? Und sie hat 5 Dinge rausgefunden. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen nach vorne, genau. Springen heute ein bisschen. Genau. Und Menschen haben in den letzten Wochen ihres Lebens folgende Aussagen getätigt. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und nicht nach den Vorstellungen der anderen. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ich wünschte, ich hätte. Ich glaube, keiner, der das Lebensende vor Augen hat, wünscht sich als erstes nochmal seine roten Schuhe anzuziehen. Oder ich weiß nicht, wie uns Männern das gehen wird, aber ich glaube nicht, dass wir sagen, wenn wir auf dem Bett liegen und nicht mehr so viel bewegen, Schatz, bring mir noch einmal die Hilti. Ich möchte es nochmal spüren, die Vibration im Leben. Sind das die Dinge, die uns wirklich am Ende zählen? Ich glaube, es geht ganz viel um Beziehungen. Es geht darum, was wird nachher zählen? Und wenn man sich darüber nachdenkt und überlegt, was sollen Menschen auf meiner Beerdigung sagen, dann kommt man ganz dicht an das dran, was unser Leben eigentlich prägen soll, was uns wirklich wichtig ist. Und wie schön wäre es, wenn du als Elternteil an deiner Beerdigung von deinen Kindern hörst, Mama, du warst die Beste. Oder Papa, du warst den besten Vater, den ich haben könnte. Wenn Oma und Opa gelobt werden für das, dass sie zugehört haben, dass sie da waren. Was, wenn du wirklich Freunde hast, die Schmerzen haben, denen es Trauer bedeutet, dass du gegangen bist, weil du so ein wichtiger Teil ihres Lebens warst. Was passiert am Ende? Und das Gleiche hat auch die Menschen vor 2000 Jahren beschäftigt. Die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Und Jesus erzählt ihnen eine kleine Geschichte. Und vielleicht kennst du die Geschichte, sie ist sehr einfach. Und ich möchte euch einladen, euch diese Geschichte mal vorzustellen. Während ich sie vorlese, ihr könnt die Augen dazu schließen, ihr könnt euch vorstellen, was war das? Ist die letzte Geschichte in der Bergpredigt in Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Darum gleicht jeder, der mein Wort hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen herunterfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der mein Wort hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Im damaligen Israel hat man Lehmhütten gebaut. Und immer wieder in den Frühjahr- oder in den Herbststürmen kam es so, dass trockene Flussbetten zu reißenden Strömen wurden. Dass auf einmal es geregnet hat wie aus Kübeln und auf einmal entstand ein Strom und dann zeigte sich, wo du dein Haus gebaut hattest. Wird deine Lehmhütte weggerissen oder bleibt es bestehen? Und es ist eine existenzielle Frage. Jeder von euch, der ein Haus baut oder in einem Haus lebt, überlegt sich hoffentlich oder vertraut darauf, dass es auf einem guten Grund gebaut ist. Und interessant ist, dass in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, zwischen Happy End und Zerstörung liegt nur ein einziges Wort. Wenn wir uns den Bibeltext angucken, wer hört und danach handelt oder der hört und nicht danach handelt. Ich habe das da unten auch nochmal geschrieben. Hören und handeln und hören und nicht handeln. Das entscheidet dazwischen, ob Gutes in deinem Leben passiert oder nicht Gutes passiert. Das entscheidet darüber, worauf du dein Leben baust. Und das mit dem Hören, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Kinder habt, ja, und das Kind klettert unter deinen Tisch und spielt mit dem Essen unterm Tisch und du sagst, setz dich auf deinen Stuhl, dann weißt du, ob es handelt oder nicht handelt. Oder in diesem Urlaub, wo wir waren, sagt sich so im Vorbeigehen, Schatz, ich liebe dich. Und kaum war ich im anderen Raum, da hörte ich von ihm, Schatz, du kannst jetzt den Abwasch machen. Hören und handeln. Sagen das eine, und meine Frau konnte es gut auskontern, dass ich ihr gerade meine Liebe erklärt habe. Aber hören und handeln gehört für uns zusammen. Kinder lernen zu handeln und nicht nur zu hören. Und meiner Ehe tut's gut, wenn ich nicht nur rede, sondern auch handle. Und jetzt haben wir ja in diese Geschichte, die Jesus erzählt, müssen wir uns vorstellen, das ist eine riesen Volksmenge. Vorne sind die Jünger und viele andere Menschen kommen dazu und sie sind alle jüdischen Glaubens. Und sie alle kennen das Gesetz, sie wissen, was gut ist, was schlecht ist. Die wissen die To-Dos und die Not-To-Dos, die wussten genau Bescheid. Und Jesus greift das auf. Ein bisschen vorher in der Bergpredigt sagt er, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Jesus greift die Tradition an und sagt, hey, ihr wisst es, ihr sollt keinen Mord begehen. Und wahrscheinlich würden wir alle darüber einstimmen, dass Mord jetzt nicht irgendwie so gut ist. Wir wollen zumindest nicht, dass wir irgendwie mit dem Messer im Rücken aufwachen oder beziehungsweise in irgendeiner Ecke niedergestreckt werden. Wir sind froh, wenn Menschen das befolgen. Aber wie sieht es mit diesem Fundament aus? Und ich habe das so für mich gemerkt, es gibt etwas, was uns von außen nach innen bedrängt. Das ist so wie, wir hören etwas, aber wir handeln nicht. Wir haben in diesem Gleichnis ja diesen Vergleichspunkt, es geht um das Fundament, es geht um die Gründung von einem Gebäude. Und im letzten Jahr, also ich mache beruflich, baue ich unter anderem auch Hotelanlagen und wir haben im letzten Jahr ein Hotel eröffnet und im Zuge dieser Planung kam der Architekt und hat gesagt, wow, das Hotel soll so und so aussehen und wir haben gesagt, wow, die Architektur gefällt uns so, wie wir das Design gefällt uns. Und relativ schnell in solchen Diskussionen am Anfang eines Projektes steht die Frage, ja, aber wie sieht eigentlich der Baugrund aus? Wie sieht das da unter eigentlich aus? Auf was bauen wir das? Kann der Boden dieses Hotel wirklich tragen? Und man holt einen Gutachter und man kam schnell zum Ergebnis, nee, der Boden, die erste Schicht trägt auf jeden Fall nicht. Das heißt, man muss eine tiefer Gründung machen. Man hebt dann ein bisschen mehr Erde aus und gründet so ein Hotel dann tiefer. Und die Folge ist, es ist teurer, aber wenn du es nicht entscheidest, hast du ein Risiko, dass irgendwann dein Hotel sich zur Seite neigt oder umkippt oder in der Mitte durchbricht. Das heißt, wenn du an diesem Punkt, wo du weißt, dass dein Boden nicht trägt, nicht handelst, dann sabotierst du dich selber. Das ist Selbstsabotage. Und manchmal, wenn wir unser Leben angucken, dann sind wir Experten darin. Manchmal handeln wir nicht danach, was wir wissen, ja. Und wer nicht handelt, wird später irgendwann behandelt. Und in unserem Leben passiert Folgendes. Wir lassen uns von außen Dinge aufdrücken. Dinge kommen von außen, die uns sagen, was wir tun müssen. Aber wer ist für unser Handeln verantwortlich? Ja? Ist dein Ehepartner oder deine Kinder, dein Chef, das Leben, die Politik? Nein, für unser Leben sind wir verantwortlich. Ich bin verantwortlich für das, was in meinem Leben passiert. Der, dem ich jeden Morgen im Spiegel begegne, der ist verantwortlich für das, was in meinem Leben passiert. Und das Nichthandeln, was Jesus hier beschreibt, ist, ich übernehme keine Verantwortung. Ich verweigere die Selbstverantwortung. Und das ist auch manchmal der einfachere Weg. Sagen wir, das ist nicht so schlimm. Dann ist es so wie auf dem Sand bauen. Es ist viel einfacher zu bauen. Und wir machen eine Abkürzung manchmal im Leben. Und wir merken gar nicht. Und andere merken das vielleicht nicht. Und jetzt saß ich da im Sommer auf dieser Terrasse und habe gemerkt, wow, ich muss Verantwortung für mich übernehmen. Ganz häufig in meinem Leben war es so, dass alle anderen bestimmt haben, was eigentlich in meinem Leben ist. Da war mein Job, da war mein ganzer Terminkalender, da waren alle möglichen Ansprüche und Interessen von anderen, die ich versucht habe, irgendwie zu befriedigen oder denen ich irgendwie versucht habe, es recht zu machen. Und ich habe gemerkt, wow, ich übernehme eigentlich nicht Verantwortung für mein Leben, sondern ich lasse mich treiben. Und dann werden wir so gedrückt, dann wird unser Leben eng und dann kommen wir irgendwann an eine Grenze und merken, wir können nicht mehr. Das Äußere drückt uns. Und wenn wir hier nicht handeln, dann kommt es zu Schäden. Und am Ende ist, wenn wir diese Verantwortung nicht nehmen, dann passiert genau das, was wir am Anfang gesehen haben, was diese Bonnie Ware herausgefunden hat in diesen Interviews. Ja, du stehst am Ende deines Lebens und sagst, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, ich hätte mein Leben mehr gelebt, ich hätte nicht so viel gearbeitet, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken, meinen Kontakt mit anderen aufrechtzuerhalten. Und das meint Jesus damit, wenn er sagt, hören und handeln. Und Jesus sagt, hey, hören und handeln heißt, ich muss von innen nach außen etwas passieren. Und das erläutert er, wenn wir weiterlesen, da haben wir den Text mit dem Mord gerade gelesen und wenn wir in die nächste Folie gehen, lesen wir, wie es weitergeht. Und dann sagt er, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Was Jesus hier sagt, ist, hey, kein Mord begehen ist gut. Ja? Aber der Mord kommt eigentlich nicht dadurch, dass wir irgendwie ein paar Regeln beantworten, sondern der Mord kommt aus der Tiefe, aus der Persönlichkeit. Da, wo ich anfange, zornig zu werden, da, wo ich anfange, in mir etwas passiert, was nach außen kommt. Eigentlich passiert innen, von innen nach außen der Mord. Und wie ich handle, zeigt nur, was innen drin in mir passiert. Wer ich innen drin bin. Und um an diesen Punkt zu kommen, bedeutet es, ich muss Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und was ich total spannend finde, ist, Jesus predigt ja relativ lange in der Bergpredigt und ganz zum Schluss heißt es dann, ja, da war die Menge tief beeindruckt von dem, wie er gelehrt hat, weil er mit Vollmacht gelehrt hat. Da war was Authentisches. Die haben gespürt, ey, der Jesus, der redet nicht nur irgendwas, sondern der Jesus, das hat Hand und Fuß, was der sagt. Das hat was mit dem Leben zu tun. Die haben gespürt, da ist einer, da kommt von innen etwas. Da ist nicht nur eine Fassade, da ist nicht nur ein Gesetz, da ist nicht nur eine Regel, bring keinen um, sondern der versteht, was das Leben ist. Da kommt etwas aus uns raus. Und was ist das Geheimnis davon? Wie kommen wir dem auf die Spur, dass dieses Gute in unser Leben kommt? Und Jesus sagt ganz am Anfang von seiner Bergpredigt einen ganz herausfordernden Satz. Er sagt, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Was haben die Juden gelernt? Die Juden haben ja gelernt, eigentlich Dinge zu befolgen. Ja? Die haben gesagt, hey, wenn ich Gutes tue, dann werde ich glücklich und Gott segnet mich. Wenn ich die Regeln einhalte, dann komme ich in den Himmel. Dann kommt Gutes in mein Leben. Und Jesus dreht es um und sagt, glücklich sind die, die vor Gott gar nichts vorzuweisen haben. Glücklich sind die, die sich dahinstellen können und sagen können, ich kann es gar nicht. Das heißt, und das ist das Thema, hören und handeln. Es beginnt mit dem Hören. Jesus spricht uns in unserem Leben erst etwas zu. Da, wo wir erkennen, wir können vor ihm nichts bringen. Wir haben es nicht drauf. Wir können es auch nicht in unserem Leben bringen. Da beginnt es. Es beginnt immer mit dem Hören. Wenn wir erkennen, wir brauchen einen Gott in unserem Leben. Wir brauchen jemanden in unserem Leben. Und er sagt, das ist der Beginn vom Glücklichsein. Er sagt, ich beschenke euch. Und wir schauen an, was er denn Gutes getan hat, um was es denn eigentlich geht. Was ist denn das, was er uns schenken will? Und wir lesen, Paulus schreibt das 30 Jahre nach der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Er beschreibt das, was Jesus getan hat. Im Philipperbrief steht es. Er, Jesus, der in göttlicher Gestalt walt, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Zu hören, was ein anderer für mich getan hat und das anzunehmen, das bringt das Gute in mein Leben. Gutes, das Gute, das in unser Leben kommt, fängt mit an zu hören und zu verstehen, was Gott Gutes getan hat. Jesus gibt sein Leben. Jesus kommt auf diese Erde als Gott und Mensch, wird Mensch. Er lebt hier und lässt sich kreuzigen, stirbt am Kreuz für die Schuld von jedem von uns, von dem, dass wir unser Leben eigentlich nicht auf die Reihe kriegen. Von dem, dass wir es nicht selber packen. Und wir dürfen das annehmen, diese Vergebung von Schuld. All das, was unser Leben so bedrängt von außen. Alles, was uns zusammendrücken will. Alles auch, was Schlechtes aus uns selber herauskommt. Er sagt, all das nehme ich und bringe es ans Kreuz. Und wir sind eingeladen, das ans Kreuz zu bringen. Und weil Jesus etwas getan hat, können wir anfangen, unser Leben zu gestalten? Sind wir in der Lage zu handeln? Weil wir gehört haben und gesehen haben, wie ein anderer das macht. Und weil etwas in unserem Inneren erneuert wird. Weil einer ist, der meine Schuld vergeben hat. Der mir Liebe vorgelebt hat. Der alles gegeben hat. Das verändert das Sein von mir. Und ich fange an zu handeln von innen nach außen. Das hat eine Folge und ich fange an, wirklich Täter zu werden und zu gestalten in meinem Leben. Wer sich für diesen Jesus entscheidet, der baut sein Leben auf dem Felsen. Der baut sein Leben auf etwas, was Substanz hat. Was wird man am Ende unseres Lebens über uns sagen? Ich habe mir überlegt, was möchte ich denn jetzt, was auf meiner Beerdigung gesagt wird über mich? Was trägt denn mein Leben? Was ist so ein Fels? Was ist denn eine Substanz, die mein Leben wirklich durchträgt? Und ich möchte gern, die Aussage habe ich euch auch mitgebracht, dass an meiner Beerdigung gesagt wird, Nathanael war überzeugt, dass Jesus für seine Schuld starb und Jesus auferstanden ist von den Toten, damit er im Himmel leben wird. Dieser Jesus war die verändernde Kraft seines Lebens, die ihn befähigt, die Bergpredigt als Lebensideal ernst zu nehmen und danach zu handeln. Weil dieser Jesus in mein Leben getreten ist, möchte ich dieses Leben gestalten, von innen nach außen, von dem, was Gott in uns hineingelegt hat, zu sortieren, sich nicht dazu verleiten zu lassen, erdrückt zu werden von dem anderen, nicht gesteuert von anderen und nachher etwas bereuen zu müssen. Sondern das Beste, was passieren kann, ist, dass Jesus und das, was er gesagt hat, dass wir anfangen, das zu tun. Das bringt Gutes in unser Leben. Ich glaube, wir sollten immer wieder innehalten und unser Leben überdenken. Da möchte ich euch herausfordern, morgen darüber nachzudenken, was ist meine Lebensgrundhaltung? Was ist meine Lebensgrundlage? Was treibt mich in meinem Leben eigentlich? Und das sollten wir, glaube ich, besser planen als unseren Sommerurlaub. Besser durchdenken als manche andere Dinge, die wir im Leben tun. Da sollten wir Zeit mit verbringen. Und das Geniale ist, wir handeln, wir dürfen gestalten, wir haben ein Leben geschenkt bekommen, was wir gestalten dürfen, weil jemand anders schon gehandelt hat, weil Jesus schon für uns gehandelt hat. Und das bringt Gutes in unser Leben. Wenn wir uns danach sehen, Gutes in unser Leben zu bekommen, beginnt es dahin, dass wir sagen, Jesus, wir laden dich in unser Leben ein. Und wir handeln danach, was du uns gesagt hast. Wir nehmen das ernst. Wir gestalten unser Leben. Und es zieht Kreise. Anzufangen, für unser Leben auch zu sorgen, zu sagen, hey, ich übernehme Verantwortung für das, was ich tue. Und zu schauen, wie gestalte ich Gutes in meinem Umfeld. Und das wird Kreise ziehen, bis hin, glaube ich, zu unserer Beerdigung, zum Ende unseres Lebens. Wenn Leute darüber berichten und darüber nachdenken, was ist Gutes passiert durch jemand anderes. Was ist Gutes durch dich passiert, in deiner Familie, in deinem Job, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft. Und das heißt es, Hören und Handeln, ein Leben zu haben, was ein Fundament hat, was Auswirkungen hat, was gute Auswirkungen hat. Für mich heißt es, jetzt so im Feedback nach fast einem Jahr, im letzten Jahr war das, zu merken, wie Gott wirklich das Leben verändert, wenn wir anfangen, mit ihm das zu gestalten. Und er gibt uns eine Kraft, er gibt uns den Heiligen Geist dazu. Und ich möchte euch ermutigen, das anzugehen, zu fragen, hey, was sind die Punkte, wo ist Gott in meinem Leben gerade dran? Wo muss ich Verantwortung nehmen? Wo muss ich Nein sagen lernen? Wo muss ich Ja sagen lernen? Wo muss ich Grenzen ziehen? Wo muss ich den Mut haben? Und das möchte ich zusprechen. Hab Mut, dein Leben zu gestalten. Weil das Ende ist schon klar. Wenn du mit Jesus lebst, kommt das Beste noch. Du kannst hier nicht viel verlieren, weil das Beste noch kommt. Aber du kannst hier gestalten und hier zu jemandem werden, der andere beschenkt, der etwas Gutes in diese Welt, in deine Familie, zu anderen bringt. Ich möchte gerne mit euch beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist. Wir danken dir dafür, dass du wie ein Felsen bist, auf den man sich verlassen kann. Und Jesus, du forderst uns heraus, immer wieder in diesem Leben, unser Leben auch in die Hand zu nehmen, zu handeln, zu hören und zu handeln. Und danke für dein Reden, für das, was du in unser Leben sprichst und hilf uns dabei, Handelnde zu werden, nicht nur Hörende zu sein, uns nicht von außen nur treiben zu lassen, einengen zu lassen, andere bestimmen zu lassen, was in unserem Leben passiert. Sondern, dass wir Gutes in unserem Leben erleben, dass dieses Gute von dir sichtbar wird. Zuerst in unserem Inneren, dass du in uns lebst, dass du in uns Raum gewinnst. Und dann, indem es Kreise zieht, da wo wir sind. Ich bitte für jeden, dass er in seiner Familie zum Segen wird, in seinen Freundschaften zum Segen wird, in seiner Nachbarschaft, in seiner Stadt, an seiner Arbeitsstelle, in diesen schwierigen Herausforderungssituationen. Und du kennst es, wo jeder Einzelne von uns auch ganz stark herausgefordert ist oder unter Druck steht. Wir bitten dich, dass diese Kraft, die von innen, die von dir kommt, stärker ist als das, was von außen kommt. Danke, dass du uns so ein Lebensfundament gegeben hast. Lass uns zu handeln und zu verantwortungsvollen Menschen sein, die ihr Leben wirklich leben und nach dir ausrichten. Weil du sagst, das ist, was Ewigkeitswert hat. Danke für all das, was du getan hast, Herr. Amen.